reden wir im Politbüro über die Sorgen der Menschen in der Schweiz. Und im Moment beschäftigt die Menschen sicher das Elend auf dieser Welt, in Israel, in der Ukraine, in Bergkarabach. Aber weil wir ja ein innenpolitischer Podcast sind, reden wir heute über das Thema, das innenpolitisch am meisten beschäftigt, nämlich Gesundheitskosten und warum das alles so verkorkst ist. Ich begrüße Jacqueline Büchi und Fabian Renz in Zürich. Mein Name ist Markus Häfliger. Ich habe heute die grosse, schwierige Aufgabe, Philipp Loser zu ersetzen, der ab und zu auch in der Ferien ist. Hallo zusammen.
Hallo miteinander.
Hallo zusammen.
Sind ihr gesund?
Ja, danke der Nachfrage. Ich bin grundsätzlich gesund, hatte einen kleinen Unfall vor 2 Monaten, aber ja, man sollte ja nicht klagen.
Bei mir weiss man nie, wenn der nächste Kita-Käfer zu mir kommt, aber im Moment auch tipptopp.
Bevor wir in Materie einsteigen, dann Hinweis in eigener Sache. Das Politbüro geht live zum ersten, zweiten Mal, nachdem wir im Mai in Bern ein Live-Politbüro veranstaltet haben, kommen wir jetzt auf Zürich. Und zwar am 30. Oktober, abends um 6:30 im Kraftwerk. Der Eintritt ist frei, man muss sich aber anmelden. Wir werden den Link in den Shownotes vermerken, damit man sich anmelden kann. Die Anmeldung ist ab jetzt frei und das ist ja der 30. Oktober, ist eine Woche nach den eidgenössischen Wahlen und wir werden dann im Politbüro in Vollbesetzung diskutieren, wie die Wahlen unser Land verändern. Und selbstverständlich werden wir auch über Bundesratswahlen diskutieren. Also, es gibt eine einmalige Gelegenheit, mal hinter die Kulissen von diesem Podcast zu schauen. Am 30. Oktober, 18.30 Uhr in Zürich im Kraftwerk. Und es ist sogar gratis. Was gibt es auch sonst noch überhaupt gratis auf dieser Welt? Ich habe vorher gesagt, Gesundheitskosten sind die grösste Sorge der Menschen in diesem Land. Ist das nur eine Behauptung oder kann man das nachweisen?
Nein, das ist nicht nur eine Behauptung von dir, Markus. Das kann man schwarz auf weiß nachlesen. Aktuell in verschiedenen Befragungen, die vor der Wahl ja häufig gemacht werden, von uns und von anderen Instituten. Und man sieht das im Moment übereinstimmend bei der Tamedia-Umfrage und beim SRG-Wahlbarometer. Die Gesundheitskosten sind wirklich das, was die Leute in der Schweiz im Moment mit Abstand am meisten beschäftigen.
Ich habe Zahlen von unserer eigenen Umfrage, die ja vom Büro Levas durchgeführt wird, vor mir. Und die sieht man tatsächlich, die ist vor rund 2 Wochen durchgeführt worden, wo die Leute gefragt haben, was ist das grösste politische Problem in diesem Land, sagen mit Abstand am meisten Gesundheitskosten. Das ist also das grössere Problem für die Leute als die Rente, als Migration, als die Energieversorgung, das Asylwesen, der Klimawandel zum Beispiel kommt erst auf Platz 6 und auch die Mietpreise erst auf Platz 7. Es ist also ein Problem, es ist verkorkst und der Hintergrund ist natürlich, dass vor 2 Wochen der Alain Berset die neue Krankenkassenprämie bekannt gegeben hat und die Zahlen, die er genannt hat, sind wirklich beängstigend. Im Schnitt steigen sie 2024 um 8,7%. Das ist der Durchschnitt. Für Einzelne werden es also noch viel mehr ansteigen. Und für eine vierköpfige Familie macht das also gut und gern etwa 1'000 Franken mehr aus als bis jetzt, in diesem Jahr. Was mich von euch interessieren würde, Jacqueline und Fabian, der Anstieg, wie außerordentlich, wie schlimm ist der eigentlich?
Also er ist hoch im langjährigen Vergleich, das muss man ganz klar sagen. Es hat vor rund 14 Jahren schon mal eine Phase gegeben, wo Prämien vergleichsweise stark gestiegen sind. In der Schlussphase vom Gesundheitsminister Pascal Couchepin und dann weitere Zeit, wo wir ein sehr hohes Prämienwachstum hatten, in vergleichbarer Höhe, ist vor rund 20 Jahren in der Schlussphase von Ruth Dreyfuss. Das ist noch interessant, das ist immer so, die abtretenden Gesundheitsminister haben nochmal so richtig Hiobsbotschaften verkünden vor dem Gang in politischen Ruhestand. Das mag bis zu einem gewissen Grad Zufall sein, vielleicht nicht nur ein Zufall. Aber wir haben jetzt sicher im letzten Jahrzehnt nie mehr Zeit gehabt oder einen Wechsel gehabt, der mit einem derartig starken Aufschlag verbunden war. Also die 8,7% im Durchschnitt, die sind sehr hoch. 8,7%, die Zahl darf man nicht zu absolut nehmen, weil je nach Kanton, in dem er wohnt, und je nach Alter und so weiter, und je nach Krankenkasse vor allem, kann es individuell sehr verschieden sein. Es gibt auch Versicherte, wo das Wachstum moderater ist, aber der durchschnittliche Aufschlag mal, darf man wahrscheinlich schon als außerordentliches Ereignis bezeichnen.
Vor allem, weil es ja jetzt das zweite Mal in Folge ist, oder? Es hat schon im Jahr davor, sind Prämien im Schnitt um 6,6% gestiegen. Vorher, wie du es richtig gesagt hast, hat es ein paar Mal fast Nullrunden gegeben. Aber ich glaube jetzt schon, dass es zweimal so aufschlägt. Also, das trifft die Versicherten dann empfindlich. Und vielleicht, wenn man sich so die nackten Zahlen vor Augen führt, wo die obligatorische Grundversicherung eingeführt wurde, ist 1996, hat die mittlere Prämie 128 Franken kostet im Monat. Und jetzt sind wir bei fast 360. Und also da muss ich jetzt nicht sagen, dass die Löhne mit dieser Entwicklung nicht haben können mithalten, nicht annähern. Das wissen wir ja eigentlich alle.
Also eine Verdreifachung fast in nur 30 Jahren. Jacqueline, nur schnell eine kleine Frage. Wenn sich jetzt die Leute, vielleicht Zuschauerinnen und Zuhörer, fragen, ja, wie ist es denn bei mir? Weißt du schon, wie es bei dir persönlich konkret ist, Jacqueline?
Nein, ich weiss es offen gestanden noch nicht.
Ich habe nicht, also das wird uns allen dann, den Brief, den kommen wir alle von unserer Krankenkasse noch über in den nächsten Tagen oder Wochen. Einfach jetzt zum Kern, wer ist denn die Schuld? Du hast jetzt gesagt, Fabian, der Alain Berset ist in seiner Endphase, er war schon lange Gesundheitsminister, rund ein Dutzend Jahre oder fast ein Dutzend Jahre. Das ist einfach, wahrscheinlich er ist einfach die Schuld an dem, oder? Als Gesundheitsminister. Ist das eine richtige Annahme?
Genau, er ist die Schuld an allem und jetzt wird es dann besser, wenn er geht. Nein, ich meine, es ist selbstverständlich eine hochkomplexe Angelegenheit. Also niemand von den Vorgängern vom Alain Berset, also Didier Burkhalter nicht, Pascal Gouchepin nicht, Ruth Dreyfuss nicht, hat wirklich ein Rezept gefunden, also ein nachhaltiges Rezept, muss man sagen, um das Prämienwachstum zu dämpfen. Oder? Es gibt also, man redet hier von Zaubertricks, oder? Der Gouchepin hat sie angewendet, der Berset zum Teil auch, also wenn man Kassen zwingt, ihre Reserven abzubauen, damit das Prämienwachstum dann weniger stark ausfällt, aber das ist natürlich nicht eine nachhaltige Strategie und man kann aber auch nicht sagen, es ist einfach der amtierende Vorsteher von meinem Departement, der ist die Schuld, wenn nichts passiert. Also in dem Gesundheitswesen, da wirkt so viel Kraft, es reden so viele Leute mit, aber eben, mir gefällt eigentlich das Bild von Naturgewalt fast noch besser. Es wirkt da einfach so viel Kraft und es sind so viele Interessen, die da mit rein spielen. Und es ist halt auch so eine wahnsinnig komplexe Frage, oder? Weil um die Kosten zu dämpfen, müssen wir die Kosten senken, logischerweise. Und die Grundrechnung ist relativ simpel, oder? Wenn man die Kosten senkt, dann kriegt das irgendjemand zu spüren. Und es sind nicht einfach nur irgendwelche abzockenden Kassenchefs oder abzockenden Chefärzte, die dann weniger Lohn haben oder so. Also, das sind so ein bisschen die simplizistischen Vorstellungen, die man hat. Nein, das sind Leistungen, die letzten Endes die Versicherten merken, wenn die Leistungen nicht mehr geboten werden, nicht mehr vergütet werden. Es ist eine hochkomplexe Angelegenheit und Kosten so zu deckeln, so zu dämpfen, so zu senken, dass möglichst niemand etwas davon merkt, das ist wie das inoffizielle Ziel von, sagen wir mal, zumindest den politischen Akteuren, also der Bundesrat natürlich und aber auch der zuständigen Parlamentarier. Aber es ist wahnsinnig schwierig, es wird da so ein Modell geschaffen und man wird sehen, ob die zum Erfolg führt.
Wir reden später dann noch über konkrete Massnahmen, die man könnte ergreifen, die gefordert oder sogar in Planung sind. Bleiben wir noch mal schnell bei den Ursachen. Jacqueline, wenn du müsstest so an einer Oberstufenschulklasse erklären, wieso steigen die Kosten immer weiter? Was würdest du ihnen wie zuerst sagen als Hauptgrund? Was ist deine Erklärung vor allem?
Also es gibt einen Teil, der relativ simpel ist und dann kommen all die komplexen Sachen, wo wir nachher vielleicht noch darüber reden. Aber was einen direkten Zusammenhang gibt, ist natürlich eben Gesundheitskosten. Die sind letztes Jahr gestiegen. Da hat man ja die konkreten Zahlen. Also die Leute haben mehr ambulante Spitalbehandlungen gehabt. Sie sind mehr zum Arzt. Respektive, nein, das stimmt nicht. Die Zahl der Arztbesuche ist, glaube ich, etwas stabil gewesen. Aber die Arztbesuche sind teurer geworden. Es sind mehr Medikamente Medikamente verschrieben worden und vielleicht auch noch teurere Medikamente. Man weiss, irgendein Krebsmedikament, Immunsuppressiva und so weiter, die haben sehr viel mehr gekostet in der Summe. Also das heisst, wenn dort mehr Kosten anfallen, dann ja, muss die jemand zahlen und das sind die Versicherten. Dann gibt es andere Effekte, also der Finanzmarkt ist es den Versicherer sehr schlecht gelaufen. Dort haben sie im letzten Jahr 1,8 Milliarden Franken verloren und das schenkt natürlich auch sehr ein.
Vielleicht einfach in der Alain Berse auf deine Frage, Markus, vielleicht ein bisschen das Licht schleifen lassen. Also man muss sicher auch über seine persönliche Mitverantwortung an dieser Entwicklung reden. Es hat einmal so eine Phase gegeben, wir sagen einmal so in den Nullerjahren, frühen Zehnerjahren, wo man so die grossen Würfe diskutiert hat beim Gesundheitswesen. Oder? Also am weitesten gekommen ist man eigentlich mit der sogenannten Managed Care Vorlage. Wir erinnern uns sicher ab Abstimmung im Jahr 2012.
Selbstverständlich erinnern wir uns alle.
Selbstverständlich, genau. Wir haben ja alle schon ein gewisses Alter. Diese Vorlage hat unser Versicherungssystem ziemlich nachhaltig umgebaut. Dahingehend, dass die freie Arztwahl der Versicherten leicht eingeschränkt worden wäre. Der sogenannte Vertragszwang der Krankenkasse mit den Leistungserbringern wäre gelockert worden. Das hat das Volk nicht wollen. Und der Alain Berse ist dann wie zu einer neuen Taktik übergegangen. Also er hat es nicht mehr mit grossen Würfen, mit grossem Umbau versucht, sondern er hat so ganz viele kleine Baustellen aufgetan. Also er hat da bei diesen unzähligen Kostenfaktoren im Gesundheitswesen hat er wie überall separat angesetzt und da versucht zu säbeln und zu machen und zu tun. Und da ist es ihm oft nicht gelungen, die nötigen politischen Mehrheiten dafür zu finden. Also er hat dann zwar irgendwelche Pakete gezimmert, die ins Parlament geschickt und dort sind sie dann einfach sehr oft zerrieben worden, so zwischen den verschiedenen Interessen, bis dann nicht mehr viel übrig geblieben ist. Also ihm hat da, wie soll man sagen, die Allianzfähigkeit, vielleicht auch die Autorität gefehlt, um da auf breiter Front, auf diesen vielen verschiedenen Baustellen, um da Mehrheiten zu generieren, um wirksame Massnahmen dann wirklich auch mal durchzusetzen.
Ja, man muss aber fairerweise auch sagen, dass es wahnsinnig schwierig ist, so Reformen durchzubringen. Oder die verschiedenen Interessensgruppen, sei es jetzt die Spitäler oder die Ärzteschaft, die sind alle wahnsinnig gut organisiert, auch im Parlament. Und der Berset selber hat in diesem Zusammenhang mal von einem Kartell vom Schweigen geredet. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen melodramatisch, aber was er damit sagen wollte, ist, dass sich die Gruppierungen halt gegenseitig helfen, wenn es da ein Päckchen gibt oder irgendeinen konkreten Vorschlag zum Sparen, dass man sagt, jetzt will man da sparen, da helfen wir mit, um das ein bisschen abschwächen, weil nächstes Mal trifft es dann uns. Und wenn sich so halt dann alle gegenseitig ein bisschen schützen, dann kommt man halt nicht weit.
Ihr habt es jetzt angesprochen, ihr habt von den Lobbyisten geredet, vom Kartell, vom Schweigen. Ist denn der Lobbyismus, also das ist ja auch in den letzten Wochen von einzelnen Politikern thematisiert worden, dass halt sehr viele Lobbying-Einflüsse gerade in diesem Gesundheitsbereich aufs Parlament einwirken sollen? Ist denn der, ich meine, ihr seid langjährige Beobachterinnen und Beobachter von der Bundespolitik, ist denn der Einfluss der Lobbyisten in diesem Bereich besonders gross oder sogar vielleicht besonders schädlich? Wie seht ihr das?
Ja, schädlich. Ich zögere ein bisschen von Schaden zu reden, weil man muss ehrlich sagen, die Lobbyisten haben auch nie komplett Unrecht mit dem, was sie vorbringen. Ich meine, wenn wir jetzt mal über Medikamente reden, oder? Das ist, ja, Medikamentenpreise sind als Problem identifiziert. Da gibt es Sparpotenzial.
Dort hat ja, muss man vielleicht auch sagen, gerade in dem Bereich, in dem Bereich hat ja Alain Berset in verschiedenen Punkten auch wirklich mit Verordnungsänderungen Druck auf die Preise auch gemacht. Dort hat er ja gewisse Massnahmen ergriffen.
Ja, umgekehrt ist er eben auch zum Teil gescheitert, also wo er mal das Referenzpreissystem, das führt schon ziemlich tief in die Materien hinein, aber vereinfacht gesagt, wo er mal ein neues Preissystem hätte wollen einführen, wo eben der Absatz von Generika fördern soll, also von Nachahmerpräparat, also nicht der teurer Originalpräparat, sondern eben günstigere Nachahmerpräparat, der Absatz von denen hätte sollen fördern, da hat das Parlament versenkt oder unter anderem Aufbetrieben von der Pharmabranche. Umgekehrt eben, die Pharmabranche, die wartet natürlich, wenn man da bei den Preisen das Ganze zu sehr druckt, zu unattraktiv macht, gefördert man Versorgungssicherheit, man gefördert bis zu einem gewissen Grad auch der Forschungsstandort Schweiz und alles. Und ich meine, die Warnungen, die sind nicht einfach komplett aus der Luft gegriffen und pure Panik machen. Also die Schweiz, das muss man vielleicht auch sehen, oder? Die Schweiz ist international gesehen jetzt nicht so ein wahnsinnig wichtiger Markt für die Pharmabranche. Wir haben zum Teil jetzt schon Versorgungsengpässe, das ist auch ein Thema gesehen in den letzten Monaten. Also man dürfte die Warnungen auch nicht einfach alle in den Wind schlagen. Aber zu deiner Ausgangsfrage zurück, ja, ich meine, der Lobbyismus ist extrem stark in dem Gesundheitswesen. Ich meine, wir reden viel über den Lobbyismus vor Landwirtschaft, also in der Agrarpolitik, oder die Bauern haben extrem gut vernetzte Gruppen im Parlament. Ich würde sagen, in der Gesundheitspolitik geht es um noch viel mehr Geld und die Konstellation ist viel komplexer, es reden noch viel mehr Akteure mit. Das ist sicher einer von diesen Bereichen, wo das Lobbying von diversen Seiten besonders intensiv ist. Es gibt übrigens auch ein Lobbying von den Patienten, oder? Das darf man auch nicht vergessen. Es sind nicht nur irgendwelche Konzerne und irgendwelche Abzocker. Es gibt auch Patientinnen und Patienteninteressen, die vertreten werden und die laufen meistens nicht auf Kostensenkung raus, die Interessen, sondern im Gegenteil einfach auf möglichst hohe Leistungen, die möglichst solidarisch vergütet werden und das heisst dann halt umgekehrt auch wieder Kosten.
Ich habe jetzt gleich bei diesem Thema noch ein bisschen Gerhard Pfister im Ohr. Der hat letztens an einem Wahlpodium...
Also der Präsident von der Mittepartei, genau. Ja.
Genau, der Präsident von der Mittepartei. Der hat letztens an einem Wahlpodium gesagt, er sei ja mal Mitglied von der Gesundheitskommission gewesen und hat dort so ein bisschen erzählt, wie krass das ist. Und er zumindest hat gesagt, er hätte es noch nie erlebt, dass man irgendeinem anderen Bereich bei jedem Traktand um so viele Mails überkommt. Er hat gesagt, bei jedem Punkt, wo man darüber abstimmen, gäbe es 20 Mails, wie man jetzt dort stimmen soll. Er hat das unerträglich gefunden. Also ich finde, das kann man schon einmal noch so ein bisschen auf sich wirken lassen.
Es ist ja so, dass viele Mitglieder von dieser Gesundheitskommission, die ja sehr wichtig ist in diesem Dossier, ja, wenn sie dann einmal dort reinsitzen, von irgendwelchen Lobbygruppen so Ämter überkommen, Anboten überkommen, das beobachtet ihr schon auch, Jacqueline, oder? Dass die dann halt auch gewisse Interessenbindungen eingehen, wo sie dann von irgendwelchen Verbänden, von den Spitälern oder von der Pharma oder von den Ärzten dann auch die bezahlte Jobs überkommen, oder? Das ist ja der Punkt, wo auch unter anderem der Pfister auch anspricht.
Ja, das ist ja öffentlich einsehbar. Also die Parlamentarier, die müssen ja ihre Interessensbindungen offenlegen. Sie sagen nicht in jedem Fall, wie viel Geld das sie dafür bekommen. Aber in der Gesundheitskommission sind sehr viele Mitglieder, die entsprechende Mandate haben. Ja.
Und man darf vielleicht schon sagen, es ist stossend, dass das Parlament so Interessenkonflikt bis heute nicht unterbunden hat. Also dass es da nicht irgendwelche Vorschriften gibt für Mitglieder von einzelnen Kommissionen, dass sie eben nicht sollten bezahlte Mandate ausüben, die im direkten Zusammenhang stehen mit den Geschäften, die sie in den Kommissionen vertreten.
Wir stehen kurz vor den eidgenössischen Wahlen und wenn ich jetzt als Wähler finde, okay, die Gesundheitskosten die belasten mich wirklich, dann muss ich mir ja vielleicht überlegen, welche Partei da am meisten etwas macht. Und in dieser Umfrage, die wir am Anfang zitiert haben, ist interessant, dort hat man die Umfrageteilnehmer auch gefragt, welche Parteien sind in eurer Sicht die kompetentesten bei den Gesundheitskosten. Und interessant ist, dass dort an der Spitze Mitte und die SP liegen. Die werden, zumindest von diesen Umfrageteilnehmern, als kompetent in diesem Bereich eingeschätzt. Könnt ihr auch kurz sagen, was wollen die, mit was für Vorschlägen sind die im Moment am Start, quasi 10 Tage vor der Wahl, Mitte und die SP?
Also bei der SP steht im Moment die sogenannte Prämienentlastungsinitiative im Vordergrund. Die fordert Art einen Prämiendeckel. Also kein Haushalt soll mehr als 10% von seinem Einkommen für Prämien müssen aufwenden. Das ist eine Initiative, die schon vor etwa 3 Jahren eingereicht wurde. Kürzlich ist es im Parlament um den Gegenvorschlag gegangen. Dort hat der Nationalrat zuerst eine relativ grosszügige Lösung vorgesehen, hat 2 Milliarden zusätzlich pro Jahr für die Prämienverbilligungen investieren. Es ist dann bei dem Ping-Pong zwischen den Kammern ist das ziemlich zusammengeschrumpft, sehr zum Missfallen von der SP. Aber das ist mal etwas, was im Moment so ein bisschen im Vordergrund steht.
Dann, also der Staat würde mich dann, wenn ich zu viel muss zahlen, entlasten oder und würde mir einen Teil von der Prämie via Prämienverbilligungen zahlen. Das ist
genau, das ist ja ein Teil von unserem System. Man muss ja auch dazu sagen, wo die obligatorische Grundversicherung eingeführt wurde, ist dort, hat man eigentlich gesagt, ja, die Schmerzgrenze die liegt bei etwa 8%. Also wenn ein Haushalt mehr als 8% vom Einkommen muss zahlen für die Prämien, dann müssen wir dann da mit Prämienverbilligungen etwas machen. Oder das ist doch der Richtwert gewesen. Das ist ja ein Teil von diesen Zahlungen kommt vom Bund und ein Teil von den Kantonen. Der Bund hat da immer einen Anteil, der stabil ist und die Kantone, dort ist halt sehr, sehr unterschiedlich, was die zahlen. Aber ja, unterm Strich, man sieht das in so Prämienmonitorings, ist es einfach so, dass es sehr viele Haushalte gibt, die dann deutlich mehr als die 10% zahlen, zum Teil sogar nach Abzug von den Prämienverbilligungen, die sie schon überkommen. Dann gibt's noch ein paar andere Ansätze. Einkommensabhängige Prämie, das ist nicht allein eine Idee von der SP, das haben die Grünen auch schon gefordert, sogar ein SVP-Gesundheitsdirektor. Der Pierre Alain Schneck von Bern hat letztens auch ein bisschen in die Richtung argumentiert. Das ist auch etwas, was die SP jetzt nach der letzten Prämienrunde recht prominent gefordert hat. Also, heute ist es ja so, dass eine Managerin gleich viel Prämie zahlt wie der Bauarbeiter. Da ist die Schweiz eigentlich eines der wenigen Länder, die so Kopfprämie hat. Und das wäre auch etwas, was die SP würde wollen ändern. Und dann haben sie an einem Parteitag im August sich auch noch dafür ausgesprochen, die SP-Delegierten, dass man jetzt einen neuen Anlauf nimmt für eine Einheitskasse. Vielleicht können wir über das dann separat noch reden. Aber es sind da gewisse Ideen herum.
Das wären recht fundamentale Einschnitte, also die Abschaffung von der Kopfprämie und die Einführung von einer Einheitskasse. Gehen wir zuerst noch zu der Mitte, Fabian, die auch eine Partei, die offenbar in diesem Thema präsent ist bei den Wählerinnen und Wählern. Was wollen denn Sie, Fabian?
Ja, also du hast es erwähnt, die Mitte-Partei schnappt der SP die andere Partei, die das Thema auch sehr aktiv bewirtschaftet, klingt ein bisschen negativ, einfach wo das zu einem Schwerpunktthema erklärt hat und damit bis zu einem gewissen Grad auch im Wahlkampf präsent ist. Im Mittelpunkt steht da sicher ihre Initiative für eine sogenannte Kostenbremse. Die Initiative besagt, dass wenn die Gesundheitskosten in einem bestimmten Ausmaß stärker steigen als die Löhne, dass der Bund und die Kantone dann Massnahmen ergreifen müssen, um das Kostenwachstum zu stoppen. Aber konkreter wird sie nicht. Also es wird nicht gesagt, was für Massnahmen. Das Parlament stellt dem einen Gegenvorschlag gegenüber. Man möchte Kostenziel im Gesetz verankert haben. Ja, Stand jetzt wird es zur Abstimmung kommen über die Initiative. Man wird sehen, was das Volk davon hält. Und wenn es ein Ja gibt, wird dann vor allem spannend, was die Initiative konkret für Folgen haben wird.
Ein sehr radikaler Vorschlag ist vor ein paar Wochen von Nathalie Rickli gekommen. Sie ist eine wichtige Figur im Gesundheitswesen, weil sie Gesundheitsdirektorin vom grössten Kanton ist, vom Kanton Zürich. Sie ist SVP. Und sie hat in einem Interview laut darüber nachgedacht, ja, man könnte das Krankenkassenobligatorium ja einfach aufheben, dass man sich nicht mehr zwingend müsste überhaupt versichern, dass das eine Art freiwillig würde, dass sich jeder selber kann organisieren kann. Ist das denn die offizielle Position von der SVP, von der grössten Partei, was dort Nathalie Rickli gesagt hat?
Das geht weiter als das, was die SVP fordert. Man muss zur SVP sagen, die SVP ist mit dem Thema nur sehr, sehr zurückhaltend präsent, weil sie hat da in ihren offiziellen Unterlagen im Parteiprogramm, da macht sie Vorschläge, wo nach allem, was man weiss, bei ihrer eigenen Basis nicht wahnsinnig populär sind. Also sie würde vor allem beim Leistungskatalog ansetzen, also Leistungsabgaben Abbau bis zu einem gewissen Ausmaß. Viele SVP-Politiker und auch Freisinnige wie der FDP haben eine ähnliche Situation oder würden auch den bereits erwähnten Vertragszwang lockern. Aber soweit mir bekannt ist, gibt es ansonsten in der SVP keine namhafte Kräfte, die wirklich das Obligatorium, das Versicherungsobligatorium jetzt wettend abschaffen, sich das als offizielles Ziel setzen. Also da geht Nathalie Rickli relativ weit. Also es wäre wie so eine Rückkehr zum Zustand vor der Ära Dreyfus. Man muss natürlich schon sagen, man hat dort also auch nicht die heile Welt gehabt, wirklich nicht. Oder also das System, das wir bis Mitte 90er Jahre hatten, wo es noch kein Obligatorium gibt, das hat Ungerechtigkeiten produziert. Das sind vor allem Ältere, die Versicherte, die bei einem Kassenwechsel da zum Teil astronomische Prämienaufschläge haben müssen hinnehmen. Von selben her, ja, realistischerweise glaube ich nicht, dass das ein Ansatz ist, der im politischen Mainstream wird weiterverfolgt werden in den nächsten Jahren.
Ich glaube auch nicht, dass das Nathalie Rickli wirklich will. Also,
was wäre denn das Problem, Jacqueline? Also, so könnte ich mir da viel Geld sparen, wenn ich mich nicht mehr versichere als, sagen wir, junger, gesunder Mensch.
Und ja, das Problem, eben ja, als junger, gesunder Mensch hast du tendenziell weniger ein Problem. Dort könntest du vielleicht sogar weniger zahlen. Ältere und chronisch Kranke, die hätten dann eher Mühe, überhaupt eine Krankenversicherung überzukommen oder hätten dann halt eine extrem hohe Prämie. Aber was ich wollte sagen, ist, ich weiss wirklich nicht, ob Nathalie Rickli auf eine Abschaffung von diesem Obligatorium würde anschaffen. Sie hat in diesem Interview einfach einen Punkt machen, so wie es jetzt geht, geht es überhaupt nicht. Das System ist aus finanzieller Sicht gescheitert, was vielleicht nicht ganz falsch ist, die Aussage, wenn immer mehr Leute die Prämie nicht zahlen können. Aber sie hat vor allem gesagt, es dürfe keine Tabus geben und dann so ganz vorsichtig oder so mittelvorsichtig, meiner Meinung nach sollte sogar eine Abschaffung der obligatorischen Krankenversicherung in Betracht gezogen werden. Und hat aber gerade wieder relativiert, dass irgendwie ärmere Leute, irgendwie Geringverdiener, die sollten dann schon noch irgendeine Art Grundversicherung haben. Also mich dunkt es, man hat da mal geschaut, was da passiert, wenn man das sagt in einem grossen Interview. Aber ich glaube nicht, dass das ihre tiefe Überzeugung ist, dass das Obligatorium weg muss.
Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehen leider nicht, wie gut sich der Markus Häfliger über all diese Jahre gehalten hat, wie jung er noch aussieht. Darum vielleicht seine provokative Frage vorher. aber ja, auch du, Markus, du wirst dann bald mal in ein Alter kommen, wo du auch mit angewiesen bist auf die Solidarität der jüngeren Prämienzahlenden. Insofern eben, ich denke, das ist ein sehr unpopulärer Vorschlag, eben, wo wahrscheinlich, wie Jacqueline gesagt hat, nicht ganz ernst gemeint war.
Vielleicht noch, weil du vorher die Ära Ruth Dreyfus angesprochen hast oder die Ära vor ihr. Sie ist auch letztes Mal interviewt worden von einer Westschweizer Zeitung und hat dort natürlich dann auch so ein bisschen Bilanz gezogen und darüber geredet, wie das im Moment so geht. Und sie hat dort das Krankenversicherungsgesetz, das wir heute haben, mit einem Flugzeug verglichen und hat gesagt, es gäbe halt einfach leider keinen Pilot im Flugzeug oder vielleicht ein paar, die irgendwie in verschiedene Richtungen ziehen. Und das sei ein Problem. Und es sei von Anfang an ja auch klar gewesen, dass das Gesetz später Anpassungen brauche. Das hat man dort gesagt. Und zu so Revisionen sei es halt in der Zwischenzeit nie gekommen. Das vielleicht noch so ein bisschen als Kontext.
Über den künftigen Pilot von dem Ganzen reden wir ganz am Schluss noch. Vielleicht vorher noch von der grossen Parteien fehlt noch die FDP. Die ist ja auch mit einem Vorschlag in diesem Wahlkampf präsent. Was will denn die FDP eigentlich?
Sie hat den Vorschlag gemacht, man könnte ja eine Budget-Krankenkasse einführen. Also Versicherte sollen gezielt Leistungen aus der Grundversicherung ausschliessen können und so Prämien sparen. Also dass man zum Beispiel sagt, Komplementärmedizin möchte ich nicht drin haben. Es ist so ein bisschen unter dem Slogan vorgestellt worden, der André Silberschmidt, der das Gesicht von dieser Idee ist, hat so ein bisschen gesagt, das ist quasi die Lösung Wasser statt Champagner. Das klingt natürlich wahnsinnig gut. Aber eben erstens haben wir natürlich heute auch schon verschiedene Prämienmodelle, wo man sagt, man geht zu einem Hausarzt oder Leute zuerst nehmen es an und zahlt darum weniger. Also es gibt ja da schon Abstufungen und jetzt gerade so die genannte Komplementärmedizin, die macht natürlich unter dem Strich dann relativ wenig aus. Aber es sind auch, also es ist natürlich nicht nur Komplementärmedizin, sondern zum Beispiel Generikapflicht ist noch genannt worden. Es gibt da verschiedene Ideen.
Übrigens, vielleicht weil du das Beispiel Komplementärmedizin ansprichst, das finde ich eben ein sehr schönes, sprechendes Beispiel dafür, wie schwierig das Sparen im Gesundheitswesen ist. Der Gesundheitsminister Pascal Couchepin, der hat die Komplementärmedizin mal gestrichen aus dem Leistungskatalog für Grundversicherung. Und dann ein paar Jahre später ist per Volksentscheid die Komplementärmedizin eben wieder reingekommen. Ich meine, wie gesagt, das ist ein sehr kleiner Kostenfaktor, aber das ist so ein kleines Puzzlesteil, oder, wo der Couchepin mal wirklich angesetzt hat und gesagt hat, nein, da wird jetzt gespart und so, und dann kommt das Volk und macht das Ganze rückgängig, oder? Und das veranschaulicht von mir aus gesehen schön, wie komplex da die Aufgabe ist von jemandem, der da der Schalthebel ist und jetzt der Auftrag hat, irgendwie die Kosten runterzubringen.
Ähnlich ist es ja im Moment mit den Physiotarifen. Dort hat der Berset den Vorschlag gemacht, dass man die anpasst, dass die runtergehen. Und da gibt es natürlich einen riesigen Aufschrei. Natürlich auch, eben, Physiotherapie ist etwas, das vielen Leuten nützt, das wahrscheinlich auch wieder Kosten verhindert, weil dann Operationen nicht fällig werden und so. Aber man muss gleich, ich finde, das ist auch wieder ein gutes Beispiel dafür. Da findet dann jeder, das geht doch nicht. Mein Physio, der muss dann sonst zutun und ich muss doch jetzt mit meinem Knie und so. Und man hat halt wirklich bei fast jeder Frage, gibt es auch Argumente zum nicht sparen? Und was im Einzelfall dann ungemütlich würde, für, nicht nur für die Akteure, die daran verdienen, sondern auch für Patientinnen und Patienten. Und ich glaube, da gibt es noch ganz viele so Beispiele.
Wir wählen jetzt dann das neue Parlament und Gesundheitskosten sind die grösste Sorge der Wählerinnen und Wähler. Wie optimistisch sind ihr, dass das neue Parlament in den nächsten 4 Jahren wirklich den grossen Wurf schafft, der all diese Probleme ein für alle Mal löst?
Also zum Optimist sein in diesem Bereich braucht es einen gewissen Mut. es wird schon auch davon abhängen, wer nach dem Rücktritt von Alain Berset das Gesundheitsdepartement übernimmt. Also ob es dieser Person geratet, eben so Allianzen zu bauen, wo der Berset nicht hergekriegt hat. Ob vielleicht gleich mal wieder der Versuch kommt, zum System grundlegend neu aufzustellen. Ich meine, es läuft jetzt im Moment gerade ein Reformversuch, wo ja ein sehr komplexer Systemwechsel bei der Finanzierung der Spitalleistungen vorgesehen. Wenn er geratet, wenn er zustande kommt, ist das vielleicht effektiv ein Ansatz, wo das Problem bis zu einem gewissen Grad ein bisschen entschärfen könnte in den nächsten Jahren.
Kannst du in 2 Sätzen sagen, was da die Idee ist?
Da geht es um die Finanzierung der Spitalleistungen. Heute haben wir die Situation, dass die sogenannten ambulanten Leistungen, also die, wo man nicht im Spital bleibt, sondern wo man im Spital eine Behandlung kriegt und dann wieder heimgeht, dass die vollumfänglich von der Krankenkasse vergütet werden müssen. Und die stationären Leistungen, also dort, wo man im Krankenhaus bleibt, da gibt es so eine Mischvergütung, also wo teilweise Kantone müssen zahlen aus ihren Mitteln und zum anderen Teil die Krankenversicherer. Das System schafft so gewisse Fehlanreize. Also die Krankenversicherer haben dadurch keinerlei Anreiz, um ambulante Leistungen zu fördern, weil sie dort eben vollumfänglich müssen zahlen. Da versucht man jetzt, eine einheitliche Finanzierung herzukriegen, also eine Finanzierung aus einer Hand, sodass die Fehlanreize beseitigt werden. Das ist im Detail eine hochkomplexe Angelegenheit. Das wird jetzt auch schon sehr, sehr lang, also schon seit über einem Jahrzehnt im Parlament gewälzt. Ja, das ist jetzt zum Beispiel ein Ansatz, wo man kann sagen, wenn es Stand kommt, wenn das Parlament da eine Vorlage herkriegt, kriegt mit Hand und Fuß und Zähnen und Krallen, dann wird das möglicherweise ein bisschen etwas nützen. Aber es ist natürlich nur eine von verschiedenen Baustellen, die da in den nächsten Jahren werden in der einen oder anderen Weise das Ganze prägen. Also die schiere Zahl der Spitäler ist natürlich ein anderes Problem. Das grosse Leistungsangebot, wo zu viele von diesen Spitälern bei sich führen, das ist ein anderes Problem. Medikamentenpreise haben wir schon erwähnt, der Arzttarif und. Also es gibt da eine grosse Zahl von verschiedenen offenen Fragen, die der neue Gesundheitsminister hoffentlich in guter Kooperation mit dem Parlament wird klären müssen.
Ja, ich glaube, das Einzige, was man sagen kann, ist, es wird nicht ein grosser Wurf geben und in 4 Jahren reden wir immer noch über das Thema, oder? Ein Puzzleteil, das vielleicht dann auch noch ein bisschen reinspielt, ist Digitalisierung. Das elektronische Patientendossier ist ja auch schon recht eine ewige Geschichte und wenn es dort dann mal tatsächlich ein bisschen Fürsche geht, dann ist das vielleicht auch noch eins, wirklich eben ein Puzzlesteinchen, um gewisse Doppelspurigkeiten vermeiden. So gibt es noch ganz viel zu sagen. Und gleichzeitig ist halt, über das haben wir jetzt gar nicht geredet und müssen es auch nicht ausbreiten, aber die Leute werden älter, sie bleiben länger gesund. Das ist etwas, wo Gesundheitskosten tendenziell weiter in die Höhe treibt und wo man ja auch nicht will ändern, den Faktor. Aber ja, wir werden in 4 Jahren wahrscheinlich Gesundheitskosten doch auch immer noch irgendwo im Sorgenbarometer sehen.
Ihr habt jetzt verschiedene Mal gesagt, ja, der neue Gesundheitsminister, die neue Gesundheitsministerin muss oder könnte oder sollte vielleicht. Der Job wird frei. Der Alain Berset war bedingt erfolgreich gewesen. Wer wäre der oder die, wo da vielleicht am ehesten einen Durchbruch schaffen könnte?
Also ich habe da einen relativ klaren Standpunkt. Das ist mein Standpunkt. Das ist nicht irgendwie jetzt durch irgendwelche objektiven Erhebungen gestützt. Aber ich bin der Meinung, jetzt müssten eigentlich die Bürgerlichen die Verantwortung übernehmen für das Gesundheitsdossier. Es hat, wo der Alain Berset seinen Rücktritt angekündigt hat, sehr viel hämische und vernichtende Kritik gegeben von Seiten der bürgerlichen Parteien. So sozialistische Rezepte gescheitert und Berset hinterlässt einen Scherbenhaufen. Ja, mag sein, aber von mir aus gesehen wären jetzt nach 12 Jahren SP-Führung die Bürgerlichen in der Pflicht, das Departement zu übernehmen. Schauen, ob da wirklich ein Neuanfang auch von der politischen Stossrichtung her etwas verbessern kann. Und ich meine, wir haben einen Dr. Med im Bundesrat, einen Arzt, der Ignacio Cassis, der im Moment das Aussendepartement führt. Also er hat sich auch, bevor er Bundesrat geworden ist und Mitglied vom Parlament war, hat er sich intensiv mit Gesundheitspolitik befasst. Also er hat da wirklich sehr grosse Expertise. Wenn man ein bisschen böse ist, könnte man sagen, seine Expertise dort ist wahrscheinlich grösser als im Bereich von der Aussenpolitik. Er wäre von mir aus gesehen eine sehr valable Option, um das Departement zu übernehmen nach dem Rücktritt von Berset. Und ja, dann würde er und mit ihm seine Partei und der bürgerliche Block, die würden in der Pflicht stehen, um zu zeigen, dass sie das Problem in den Griff kriegen, die Probleme, an denen der Herr Berset jetzt gescheitert ist.
Ja, das ist ein wahnsinnig reizvoller Vorschlag. Ich glaube nicht, dass es wird so kommen. Die grösste Wahrscheinlichkeit ist immer noch, dass dann halt der Nachfolger oder die Nachfolgerin von Alain Berset aus der SP aller Voraussicht nach auch das Gesundheitsdepartement oder das Innenministerium übernimmt. Und dort sehe ich jetzt bei den Kandidierenden, die sich bis jetzt gemeldet haben, noch niemand, der sich wahnsinnig anbieten würde. Also dort sind keine profilierten Gesundheitspolitikerinnen und Politiker darunter, aber wir lassen uns doch einfach überraschen.
Wir lassen uns überraschen. Danke vielmals, Jacqueline und Fabian. Und danke vielmals unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Und nochmal der Reminder, 30. Oktober, Politbüro live im Kraftwerk in Zürich. Eine Woche nach der Wahl. Wir werden darüber reden, wie die Wahlen sich verändern. Meldet euch doch jetzt gerade an. Man muss sich anmelden. Die Platzzahl ist beschränkt. In diesem Sinn wünsche ich euch einen schönen Tag und eine gute Woche. Letzte Woche bis zu den Wahlen.
Ciao miteinander.
Ciao zusammen.